Also heute ist Ulrich und Ulrich in dem wahrsten Sinne des Wortes dran. Gell? Könnt ihr also von vorne oder von hinten nehmen, mit zwei L und mit einem L. Und also zuallererst möchte ich natürlich auch noch ganz kurz noch, ich war gestern großer Profiteur von der Gisela und vom Missionsverkauf. Ich hatte nämlich eine ganz angenehme, schwierige Aufgabe. Ich durfte um 16:30 kommen und essen. Und es war wirklich ausgesprochen gut und es wird sich ja dann auch weiterhin dann sofort führen lassen. Ja. Aber ich wollte heute natürlich nicht nur was vom Essen erzählen, sondern wir haben auch einen Text heute. Und ja, da möchte ich mit einem Bild anfangen. Ja, hab schon gehört, Quadriga. Mit welchem Text könnte das vielleicht zusammenhängen? Welchen könnte man da? Quadriga, wo steht sie? In Berlin. Und wie lang steht sie schon dort in Berlin? Sehr lang. Nach irgendeinem Krieg ist auch richtig. Also so wie sie hier steht, steht sie nämlich noch gar nicht so lang. Also ursprünglich ist sie von 1793. Da wurde die so ähnliche mal hier gebaut, aber als Friedensbringerin. Da sah sie noch ein kleines bisschen anders aus auf dem Brandenburger Tor, wie sie jetzt aussieht. Und dann kam der Napoleon, der hat sie nämlich einpackt. 1806, nach der Schlacht von Jena und Auerstedt, hat sie der Napoleon mitgenommen und nach Paris in Kiste verfrachtet. Zurückgeholt wurde sie wieder 1814, 1815, als die Preußen wieder zurückgegangen, also die gewonnen haben. Und damals haben sie erst das Eiserne Kreuz oben drauf gemacht. Und erst damals wurde sie dann zur Siegesgöttin. Vorher war sie Friedensbringerin, danach war es die Siegesgöttin Victoria auf diesem Wagen. Also die vier Pferde hier auf dem Wagen, deswegen Quadriga. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie wieder zerstört. Da blieb nur ein Pferdekopf übrig vom Original, der heute im Museum drin ist. Dann kam sie wieder drauf und 1958 hat man in der DDR was weggemacht. Da hat man den Preußenadler und das Eiserne Kreuz auch weggemacht. Also wer mal vorher in Berlin war, wie ich auch mal in Ost-Berlin, da sah sie anders aus wie jetzt. 89, 90 sind Jugendliche da hoch und haben sie im Überschwang des Silvesternacht voll zerstört. Und erst danach wurde sie wieder aufgebaut, so wie sie jetzt ist. Ja. Was wollen wir jetzt damit machen? Quadriga auf dem Brandenburger Tor. Das Besondere. Könnte sich jemand schon was vorstellen? Aber ich nehme das nächste Bild, dann kommt man vielleicht weiter. Das nächste Bild. Streitwagen. Ein Streitwagen. Wenn man den sieht, also ich habe mit Begeisterung beispielsweise Ben-Hur gelesen, oder auch die Filme gesehen, da ging es genau um dieses hier, um Streitwagen. Römischer Streitwagen, und das war dann auch schon die Hochzeit der Streitwagen. Wenn man noch Asterix gelesen hat, Julius Caesar mit dem Lorbeerkranz da drauf, und wenn man solche Filme anguckt hat, hat er Michael Schumacher sogar mitgespielt, auch mit dem Streitwagen da. Streitwagen. Römer, Streitwagen. Dann komme ich aber noch weiter zurück. Also es geht um Wagen, um Streitwagen. Das hier ist eines der ältesten Bilder von Streitwagen. Und zwar ist der Herr, der da drauf ist der Ramses II., Pharao von Ägypten. Und das ist mit eines der ältesten Bilder vom Streitwagen. Und solch ein Streitwagen ist insbesondere auch immer gewesen ein Herrschaftssymbol. Da ist der Chef drauf gestanden, auf dem Streitwagen. Aber es war auch natürlich ein Symbol des Krieges und wurde auch sehr stark eingesetzt, vor allem von den Hethitern und von den Ägyptern. Die haben sie auch große Schlachten dann gemacht damit. Und jetzt vielleicht, um was könnte es gehen? Wo kommen in der Bibel, wo kommen Wagen vor? Streitwagen. Genau. Durchzug. Also im 2. Mose 14, Durchzug. Und da ist der Pharao mit Wagen hinterher. Und jetzt die spannende Frage, ich weiß, dass du im Market ganz toll bist. Mit wie viel Wagen ist der Pharao hinterher? Das steht in der Bibel drin. Mit 600 Wagen. Also das war gemein, gell? Aber mit 600 Wagen steht in 2. Mose 14, Vers 7, mit Rossen, Wagen und Männern sind die Ägypter den Israeliten hinterher und dann ja schließlich ertrunken. Aber es geht noch weiter. Es ging da immer um Krieg sehr stark. Also weiter auch, also im 1. Samuel 13, Vers 5 steht drin, sammelten die Philister 6000 Gespanne gegen Israel. Also da ist dieses ganz oft da drin. Aber auch dann in 2. Samuel 10, Vers 18 vernichtete David von den Aramäern 700 Wagen und 40.000 Mann. Das war das Ding zum Kriegführer, auch hier diese Wagen. Und damit hat man auch Macht und Herrlichkeit ausgedrückt. Und zum Beispiel jetzt beim Salomo. Der Salomo hat eigene Wagenstädte angelegt gehabt, wo nur Gespanne drin waren, in Megiddo zum Beispiel, wo er seine Armee stationiert hatte. Und da steht drin in der 1. Könige zu seinem Reichtum, dass er 1400 Wagen und 12.000 Gespanne hatte. Und er legte sie in Wagenstädte. Und er führte sie herauf aus Ägypten und ein Wagen hat gekostet 600 Silberstücke und das Pferd 150. Also man hat, das war so ungefähr der Wert dabei. Und auch in der Offenbarung ist noch was vom Wagen dabei, wie das Rasseln der Wagen vieler Rosse bei den Posaunen. Also Wagen kommen in der Bibel sehr häufig vor und stehen da auch für den in der Regel für Macht, Reichtum und Herrlichkeit. Wenn ich jetzt chronologisch einigermaßen noch vorgehe, wie wichtig sonst Wagen sind, ich habe noch ein Bild mitgebracht, das kennen vielleicht viele noch aus dem Geschichtsbuch, ist eines der ganz berühmten Bilder und das ist nämlich in dem berühmten 333 bei Issos Keilerei, das ist genau das. Der rechte ist der persische Großkönig Darius, links sieht man schon der Alexander der Große mit dem Pferd und das zeigt auch schon das Ende der Zeiten von den Streitwagen, weil man dann wieder viel stärker Kavallerie eingesetzt hat, obwohl die Perser etwas ganz Tolles noch gemacht haben, die hatten sogenannte Sichelwagen, die haben an den Naben der Wagen riesige Sicheln angebracht und sind dann damit auf die Fußsoldaten losgefahren und haben die dann damit versucht, hier mit den Sicheln umzubringen. Das ist hier auch noch, wenn man jetzt wieder biblisch denkt, ist das auch nicht ganz unwichtig natürlich, wenn man das Volk Israel betrachtet, die waren ja dann, als sie wieder in der babylonischen Gefangenschaft waren, dann kamen sie zu den Persern und das hier war eigentlich dann der Verlust der Perser, dann kamen die Griechen dann und die Nachfolger der Griechen waren die Römer in der Abfolge, wer das Heilige Land beherrscht hat. Ja, aber das ist alles eigentlich nicht, gar nicht mein Text. Das hat nur was mit dem Wagen zu tun. Jetzt kommt das Bild zu meinem Text gleich. Und ihr kennt bestimmt alle diesen Text. Also mir ist der vor allem bekannt. Mir hat mich tief beeindruckt, dieses Bild, was jetzt kommt. Das war so ein Bild in der Kinderbibel, an das ich immer so denken konnte und musste. Und vielleicht in der Kinderkirche. Und ich habe das so gefunden. Das ist dieses hier. Genau, das ist hier eine Geschichte, die ich ganz beeindruckend fand hier, wenn man sich das anschaut. Da sind zwei Leute drauf, der Elias und der Elia. Und der eine fährt mit dem Wagen davon und der andere steht hier links im Hintergrund noch. Das ist schon das, um das es geht. Und ich möchte die jetzt einfach lesen. Mir war das nur aber wichtig mit dem Wagen. Das ist nicht zufällig irgendein Symbol. Das ist was ganz Besonderes für jemand ganz Wichtiges, der mit dem auf dem Wagen drauf ist. Als aber der Herr, und das steht in 2. Könige 2, ich habe die Verse 1 bis 18. Als aber der Herr Elia im Wetter gen Himmel holen wollte, gingen Elia und Elisa von Gilgal weg. Und Elia sprach zu Elisa, bleibe du hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie hinab nach Bethel kamen, gingen die Prophetenjünger, die in Bethel waren, heraus zu Elisa und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn von dir hinwegnehmen wird? Er aber sprach: Auch ich weiß es wohl. Schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm: Elisa, bleib du hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie nach Jericho kamen, traten die Prophetenjünger, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn von dir hinwegnehmen wird? Er aber sprach: Auch ich weiß es wohl, schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm: Bleib du hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und es gingen die beiden miteinander. Und 50 von den Prophetenjüngern gingen hin und standen von ferne. Aber die beiden standen am Jordan. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug ins Wasser. Das teilte sich nach beiden Seiten, sodass die beiden auf trockenem Boden hinübergingen. Und als sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa: Bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach: Dass mir 2 Anteile von deinem Geiste zufallen. Er sprach: Du hast Schweres erbeten. Doch wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so wird's geschehen. Wenn nicht, so wird's nicht sein. Und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen. Ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen. Die schieden die beiden voneinander. Und Elia fuhr im Wetter gen Himmel. Elisa aber sah es und schrie: mein Vater, du Wagen Israels und sein Gespann, und sah ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider, zerriss sie in 2 Stücke und hob den Mantel auf, der Elia entfallen war, und kehrte um und trat wieder an das Ufer des Jordan. Und er nahm den Mantel, der Elia entfallen war, und schlug ins Wasser und sprach: Wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und schlug ins Wasser. Da teilte es sich nach beiden Seiten, und Elisa ging hindurch. Und als das die Prophetenjünger sahen, die gegenüber bei Jericho waren, sprachen sie: Der Geist Elias ruht auf Elisa. Und sie gingen ihm entgegen und fielen vor ihm nieder zur Erde und sprachen zu ihm: Siehe, es sind unter deinen Knechten 50 starke Männer. Die lass gehen und deinen Herrn suchen. Vielleicht hat ihn der Geist des Herrn genommen und auf irgendeinen Berg oder in irgendein Tal geworfen. Er aber sprach: Lasst sie nicht gehen. Aber sie nötigten ihn, bis er nachgab und sprach: Lasst sie hingehen. Und sie sandten hin 50 Männer, und diese suchten Elia 3 Tage, aber sie fanden ihn nicht. Und sie kamen zu Elisa zurück, als er noch in Jericho war, und er sprach zu ihnen: Sagte ich euch nicht, ihr solltet nicht hingehen? Das ist die Geschichte von der Entrückung von Elia und von der Nachfolge, die dann der Elisa antritt. Ja, Elia und Elisa, das ist ein neuer Abschnitt. Ein neuer Abschnitt, so wie von Mose auf Josua. Der Elisa wird Zeuge von Elias Himmelfahrt und bekommt Gottes Bestätigung als Nachfolger dabei. Der Elia ist derjenige, der die Machtprobe mit den 450 Baalpriestern bestanden hat. Das war zu der Zeit, wo Ahas König war. Und seine Frau war die Isebel, und die ist dem Baal sehr stark angehangen. Und der hat die Probe gewonnen gegen die Baalspriester und die da umbringen lassen. Da musste er fliehen und kommt dann später auch wieder zurück und gilt bei den Juden auch als wichtigster Prophet nach Mose, der Elia. Und sein Nachfolger, also von dem ganz wichtigen Propheten, wird der Elias. Und wenn ich an der Elias denke, da muss ich immer an etwas denken. Das ist auch so eine Frage immer. Da sagt mein Bruder immer, der heißt Jochen, das sei die Stelle, wo er in der Bibel vorkommt. Da steht nämlich, er pflügte mit 12 Jochen. Und das hat mit dem Namen natürlich gar nichts zu tun. Aber deswegen weiß ich immer, diese Stelle steht in 1. Könige 19, Vers 20. Und der Elisa, das heißt auch, dass der ein enorm reicher Mann war, wenn man mit 12 Jochen gepflügt hat. Also das war nicht nur ein kleines Traktörle, sondern der hat auch richtig, also einige Hektar dann bewirtschaftet. Und der folgte danach und wurde der Diener von Elia. Ab dem Moment war er dann bei ihm. Und sie waren da lange zusammen. Und jetzt kommt dieses Besondere, wo er nicht nur sein Diener mehr sein soll, sondern wo er sein Nachfolger werden soll. Und wenn man das anguckt, das ist einige Kilometer. Also die sind nicht nur ein kleines bisschen jetzt, also wenn man jetzt auf unsere Geschichte kommt, gewandert, sondern länger. Und er fragt ihn dreimal was. Das kommt uns irgendwie bekannt vor. Das ist nur öfter in der Bibel, wo jemand dreimal jemanden was fragt. Der Elia versucht dreimal, der Elisa zurückzuschicken. Er testet ihn auch dreimal. Tut er das jetzt wirklich? Trifft er jetzt eine Entscheidung? Also die Entscheidung, dass er sein Nachfolger wird. Also es geht hier um Treue und um die Entscheidung, in diese Treue auch zu stehen. Und Entscheidungen sind ja immer natürlich wichtig. Und das ist immer so ein Gelenk ja dann, wo es hingeht. Vor 2 Wochen, da hat der Daniel auch was gefragt oder was gemacht zum Thema Entscheidung. Er hatte da auch ein Buch dabei vom Stefan Zweig, Sternstunden der Menschheit. Ich dachte, das habe ich auch, dieses Buch. Und da ist eine besondere Entscheidung, die hat er auch angeführt. Das macht immer der Reikin, fragt immer, ob man aufpasst hat. Wisst ihr noch, was das für eine Entscheidung war? Nee, das... Also eine Entscheidung, die da drin, die ich da ganz besonders finde, und zwar jetzt momentan ganz besonders, weil das dieses Jahr das 200-jährige Jubiläum ist von einer Entscheidung. Und zwar ist das die Entscheidung von Marschall Grouchy, vom Napoleon, die hat der Daniel auch zitiert da. Das war, dass er eben nicht sich zu Napoleon gewandt hat, sondern versucht hat, in die Irre die Preußen zu verfolgen, und das war das Entscheidende, dass dann Napoleon die Schlacht von Waterloo verloren hat, und das war genau vor 200 Jahren, am 18. Juni 1815, die wird man dieses Jahr noch begehen, hat die europäische Geschichte nachhaltig verändert. Nur halt, wir haben vor 2 Wochen gehabt, Entscheidung. Der hat sich falsch entschieden. Anders entschieden hat sich hier unser Elias. Er hat sich entschieden, bei Elia zu bleiben. Dreimal dieses zu machen. Er hat dreimal dieses gemacht, obwohl er ihm gesagt hat, bleib hier, geh dahin. Nein, ich gehe mit dir, ich lasse dich nicht allein. Das ist ein Zeichen auch für diesen neuen Lebensabschnitt. Ich habe jetzt hier ein anderes Bild hier noch drauf, da wo auch der Elias größer drauf ist hier. Ich denke, es geht jetzt vor allem auch um den Elias. Der Elia geht. Und es geht um den Elias, der hier da vorne draufsteht und nach oben schaut. Hier ein farbiges Bild dazu, wie es jetzt weitergeht. Und es ist ja auch noch einmal etwas, was, wenn man ein bisschen zurückblickt, er hat vorher auch noch mal was gemacht. Sie sind auch trockenen Fußes durch der Jordan hier gegangen. Hatte man vorhin ja auch schon einmal trockenen Fußes, wie das Volk Israel vor die Ägypter durchgegangen ist. Also hier auch etwas von etwas Symbolisches hier auch. Und nach vorne gerichtet natürlich dieses dreimalige Fragen, da denke ich mir ja auch an der Petrus. Der wurde auch dreimal, oder wenn der Hahn dreimal kräht und dreimal gefragt. Das ist einfach auch hier in die Richtung durchaus auch gehend. Ja, das eine Thema ist Treue. Treue hier, der Elias ist hier treu zum Elia. Muss immer aufpassen mit den Namen. Das. Treue ist einmal das eine. Und was folgt dann aber nach dieser Treue, wo er mit ihm geht? Ich habe noch mal eins gefunden. hier einfach stärker Trennung. Also hier, ich finde, es ist so dynamisch, wie der Wagen jetzt hier nach oben fährt. Trennung hier, die jetzt auch wirklich da ist, der Elia fährt hier davon und lässt den Elias zurück. Also Entscheidung ist hier da ja die Trennung nach der Bewährung. Und er hat jetzt noch eine letzte Bitte vorher gehabt, vor dieser Trennung. Aber der Elia kann diese Bitte nicht selber erfüllen. Das kann er nicht. Nur Gott. Gott ist derjenige, der beruft, in die Nachfolge ruft. Also das ist nicht etwas, was wir Menschen so einfach so weitergeben können in der Nachfolge hier, der hier jetzt nach oben fährt. Und auch hier natürlich ist, wenn man andere Geschichten der Bibel am Sinai, da war dieses auch mit Donner und mit Blitz und wo der Mose war, und so ist es hier auch, wie Elia hier nach oben fährt. Also Gottes Größe erlebt man hier ja auch. Und dann ist die Reaktion, wo dann der Elia weg ist, die erste Reaktion ist natürlich, er zerreißt seine Kleider, Trennung, Schmerz. Das ist ja ganz normal, wenn eine alte Situation auch hier beendet wird. Ich denke, das ist was ganz Normales. Trennung. Aber Trennung muss natürlich irgendwann auch mal sein. Es kann nicht immer nur so weitergehen. Denn dann kommt das Nächste. Und da habe ich wieder dieses andere Bild, wo ich den Elias einfach größer drauf hatte. Nachfolge. Er bleibt treu, er entscheidet sich und geht jetzt auch in die Nachfolge. Und für Elisa wird jetzt auch die Berufung greifbar hier. Er ist wirklich der Berufene. Gott gibt ihm ein Zeichen. Also er nimmt ja dann den Mantel da vom Elia und er geht auch trockenen Fußes dann durch. Bei ihm gelingt es auch. Das ist ein Zeichen für ihn hier in der Nachfolge hier. Ein Wunder nach außen, eine Bekräftigung. Dann geht es weiter. Dann sind es die Prophetenjünger, die 50. Die waren nicht direkt ja dabei bei dieser Entrückung und rennen dann quasi noch nach außen. Wir wollen gucken, wo er jetzt ist, irgendwo in einem Tal auf einem Berg oder sonst wo. Und auch wenn Elisa sagt, nein, ihr müsst nicht gehen, sie bestürmen ihn und wollen dieses natürlich trotzdem tun. Die suchen dann. Und jetzt könnten wir hier hinter die Nachfolge noch ein R machen. Nachfolge. Nachfolger wird jetzt der Elisa. Und Elisa ist der von Gott bevollmächtigte und eingesetzte Träger des Geistes von Elia. Das ist eine Geschichte, die ist sehr eindrücklich. Das kann man nachvollziehen, so wie dieses ist. Aber ich denke, das sind ganz drei wichtige Punkte, die halt dabei sind. Das eine ist erst mal das Thema Treue, das da vorne dabei steht. Dann ist das Thema Trennung ist da und dann ist das Thema Nachfolge. Und dieses passiert nicht nur dort. Nicht nur beim Elia und beim Elisa. Da ist es natürlich ganz deutlich. Das passiert ganz oft. Bei uns ja auch, dass mal ein Amt übergeben wird. Oder dass irgendetwas weitergeht. Auch dort geht es darum, obendran steht die Treue. Die Treue zu Gott da auch. Dann steht sicherlich die Trennung von jemandem, der das lange gemacht hat, und auch die Nachfolge. Treu sein heißt, nicht nur dann auf Gott zu hören, wenn es einfach ist, sondern auch dann, wenn es nicht so leicht ist. Das ist hier jetzt aber auch Thema Treue. Wenn es nicht so locker, neudeutsch, easy ist. Und dann geht es auch weiter. Gott hat für jeden eine Aufgabe, einen Plan. Es ist nicht nur für Elisa. Es ist nicht nur eine Geschichte, die jetzt man hier angucken kann, die interessant ist natürlich. Hier mit dem Wagen, wo der ganz wichtige davon geht. Ein Plan, den er uns gibt, in unterschiedlichen Nachfolgen oder Nachfolgern. Und Gott braucht oft Nachfolger. In Leitungsgremien, in Jugendgruppen. Sodass man das Ganze nicht nur so weit von sich nimmt, sondern durchaus für einen selber, was da vielleicht gerade dran ist. Hier in dem Fall war der Mantel jetzt auch ein greifbares Zeichen für die Zusage Gottes, für den Elisa, den er dann genommen hat. Für jeden von uns kann es immer ein anderes Zeichen sein, wenn wir mal gerufen werden, für etwas zu machen. Gott schenkt, denke ich, wirklich auch Zeichen. Zeichen. Und ich habe versucht, jetzt das mal in einem einzigen Satz, da wo das meiste drinsteht, noch einmal zusammenzufassen. Gott gibt treuen Nachfolgern Zusagen. Ich denke, das sind so die Punkte einfach mal. Da steht bestimmt nicht alles drin, aber vieles davon. Gott gibt treuen Nachfolgern Zusagen. Und das aus der Geschichte hier und aus dem Bild hier. Treue, Trennung, Nachfolge und dass man bei der Geschichte, wenn man sie mal wieder hört oder wenn man sonst den Wagen sieht, vielleicht einfach an diese denkt und dass die doch sehr viel aussagt auch. Amen.